berührt. Wir haben da unterschiedliche Zugänge, den Tanz, ein Theaterstück, ein Bild. Gottes Schöpfung berührt mich auch. Ich habe schon so oft auf einem Berg gestanden und es hat mir schier den Atem verschlagen. Ausnahmsweise mal nicht, weil die Luft so dünn war, sondern weil das Panorama so gewaltig ist. Was ich da gesehen habe, die Gletscher, die Felsen, der Himmel, die Weite. Und irgendwann sagt der Kopf so, jetzt wieder einschalten, du musst ja auch wieder runter. Was mich berührt, ich muss sagen, am meisten sind es wohl Menschen. Etwa strahlende Gesichter von Kindern oder manchmal auch traurige. Die Geschichte von Menschen, wenn ich die höre, das geht mir auch nah. Zum Beispiel die Geschichte eines länger verheirateten Paares. Sie wurden Christen, sie ließen sich taufen. Zu ihrer Taufe haben sie sich neue Trauringe gekauft. Sie wollten, dass diese Symbole mitgetauft werden und ihre Ehe mit unter Gottes Segen stellen und unter seine Fürsorge und seine Leitung. Das hat mich berührt. Kunst, Natur, vor allem Menschen. Was berührt dich? Was sind die Momente, an denen du stehen bleibst und alles vergisst, weil du so tief berührt bist? So ein Moment verfliegt dann auch nicht wie so ein billiges Parfüm, sondern es bleibt etwas im Herzen zurück. Vielleicht ist sogar etwas angestoßen, was etwas verändert im Leben. Ich hoffe sehr, du kennst solche Momente. Und ich glaube, dass Gott dahinter steht, ganz oft. Wer anders hat Menschen begabt, sich künstlerisch auszudrücken, zu singen, zu tanzen, zu malen, zu gestalten und damit andere Menschen in einer tiefen Schicht anzusprechen? Wer hat diese Welt geschaffen? So wunderbar, dass selbst nach Jahrhunderten der Zerstörungswut von Menschen immer noch ein gewaltiges Wunder vor unseren Augen steht. Wenn ihr mal einen Eindruck davon bekommen könnt, und dazu muss man nicht mal wollt, und dazu muss man nicht mal reisen, empfehle ich euch den Bildband von Sebastião Saldagoro. Genesis heißt er. So habt ihr die Welt wahrscheinlich, nein sicher, noch nie gesehen. Fantastisch. Da kommt ja beides zusammen, die Natur und die Kunst, in diesem Fall die Fotografie. Und wer ist es, der in die Geschichte von Menschen eingreift, der Lebensgeschichten zum Guten verändert? Wer entzündet denn die Liebe in Menschen? Das ist doch Gott selbst. Wir sagen, dass zu Pfingsten Gott seinen Geist ausgegossen hat über die Menschen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass Gott unsichtbar präsent ist, auch hier jetzt. In diesem Saal, überall, Gott berührt Menschen, er führt Menschen, hier und heute. Und wir brauchen das. Für viele Menschen ist das Leben so kompliziert, anspruchsvoll und stressig geworden, dass sie wirklich am Rande ihrer Kraft sind. Manche Menschen, gerade jetzt auch Jugendliche und Familien, sind so erschöpft nach diesen Monaten der Pandemie. Andere, das gibt es natürlich auch, sind durch diese, vielleicht auch durch diese Erschöpfung oder durch eine Abwehrhaltung so abgestumpft, dass man den Eindruck hat, sie lassen sich eigentlich von nichts und niemandem mehr berühren. Ja, das gibt's auch. Ich denke an eine Geschichte in Lörrach, die ich mal gelesen habe und die mich schier umgehauen hat. Ist vor einigen Jahren passiert. Da stieg eine junge Frau auf die Dachterrasse des Rathauses. Das ist der 16. Stockwerk. Das ist ein wirklich hohes Gebäude. Sie stieg da hoch, weil sie genug hatte vom Leben. Und jetzt stell dir diese Situation mal vor. Da steht sie auf dem Dach. Aber irgendwas hält sie noch davon ab, zu springen. Sie blickt in die Tiefe und unten sieht sie, wie sich immer mehr Menschen dort versammeln und zu ihr hochsehen. Nach einer halben Stunde sind neben Polizei, Feuerwehr, Rettungskräften, Psychologen bestimmt schon 80 oder 100 Personen auf dem Platz. Ganze Familien finden das Schauspiel spannend und schauen zu. Und dann sind da einige Halbstarke auf dem Platz. Denen dauert das Ganze zu lange. Sie beginnen zu rufen, spring doch endlich! Und es wird langweilig und die Smartphones sind bereit zur Aufnahme. Niemand greift ein. dann doch. Denn auf dieser Gruppe, auf diesem Platz, trifft sich oft eine Gruppe Obdachloser. Und die gehen dazwischen, auf ihre Art. Haltet die Schnauze, rufen sie den gelangweilten, halbstarken Zynikern zu. Und das wollen die sich von Pennern, wie sie sagen, nicht sagen lassen. Es kommt zu einer handfesten Schlägerei zwischen Obdachlosen und Jugendlichen. Die Polizei geht natürlich dazwischen. Ich habe gelesen, dass allein 6 Polizisten verletzt waren. Und merkwürdig, die junge Frau da oben ist plötzlich völlig egal. Gott sei Dank gibt sie kurze Zeit später ihren Suizidversuch auf und verlässt die Terrasse des Hochhauses. Und ich frage mich, was ist eigentlich los in solchen Momenten? Die steht ja jetzt nur beispielhaft dafür. Können wir so weit kommen, dass uns nichts mehr berührt? Wo ist Gott in dieser Szene? Also viele Menschen sehen ihn ja genau so, nämlich als ein Zuschauer. Zuschauer an einem oft grausamen Spiel. Vielleicht nicht wie die Typen, die spring doch rufen, eher so wie die braven Leute, die gespannt zuschauen, was da wohl passiert und sich ganz sicher sind, sowas könnte mir nie passieren. Aber Gott ist ganz anders. Gott ist zutiefst berührt davon, wie es Menschen geht. Es bewegt ihn, wie es dir geht. Alte Propheten in Israel hatten das in seinem Namen, in Gottes Namen gesagt. Ich lese aus Jesaja 57. Ich, der Hohe und Erhabene, der ewige und heilige Gott, wohne in der Höhe im Heiligtum. Doch ich wohne auch bei denen, die traurig und bedrückt sind. Ich gebe ihnen neuen Mut und erfülle sie wieder mit Hoffnung. Gott wohnt bei den Menschen, gerade bei den Traurigen, bei den Bedrückten, bei den Erschöpften. Wie geschieht das? Wie kann uns Gott so nahe sein, näher noch als Jesus bei seinen Jüngern vor 2000 Jahren? Lieber Theophilus, schrieb vor knapp 2000 Jahren ein griechisch sprechender Arzt namens Lukas. In meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Und dieser erste Bericht lässt sich nachlesen im Lukas-Evangelium des Neuen Testamentes. Der Text, den ich jetzt lese, leitet den zweiten Teil seines Werkes ein, die Apostelgeschichte. Bevor aber Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, gab er den Männern, die er als seine Apostel berufen hatte, durch den Heiligen Geist Anweisungen für die Zukunft. Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt und bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. 40 Tage lang sahen sie ihn und er sprach mit ihnen über Gottes neue Welt. Und als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Verlasst Jerusalem nicht. Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist getauft werden. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machen? Darauf antwortete Jesus: Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Jetzt stellt euch das vor. Nach Jesu Tod und Auferstehung sitzt Jesus wieder am Tisch mit seinen Jüngern. Das ist wie früher. Und sie reiben sich die Augen und sie kneifen sich in den Arm. Ist das wahr? Schlafig? Träumig? Aber ja, er hat es ihnen ja bewiesen. Er hatte ihnen seine Wunden gezeigt. Jesus ist auferstanden und erlebt. Und jetzt sitzt er, der Herr, mit seinen Jüngern bei einer Mahlzeit, wie so oft in seinem Leben. Und er spricht von seinem Abschied und von einer wunderbaren Verheißung. Diese Verheißung sollte eine Vision werden für seine Jünger. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde. Und sofort ist klar, dass diese Vision ja nicht nur seinen Jüngern gilt. Es gilt allen, die nach ihm kommen, bis in die Zeit heute hinein und bis die Zeit abgelaufen ist, kann ich sagen. Es ist der Heilige Geist, mit dem Gott uns heute berührt und aussendet. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und durch meine Kraft, sagt der Herr, meine Zeugen sein, in Mainz, in Wiesbaden und bis nach Japan, Argentinien und Ecuador, um Länder zu nennen, in denen mutige Frauen dieser Gemeinde für Menschen und für Gott arbeiten. Jesus sagt auch zu dir, ich will dich berühren, damit du Mut bekommst, damit du weitergehen kannst. Folge mir. Das Reich Gottes, das ist der Ort, an dem Gottes Willen geschieht. Ob eine Gemeinde Teil des Reiches Gottes ist? Nun, man kann das an einigen Kennzeichen merken. Setzen sich hier wenige in der Gemeinde ein, damit dem großen Rest der Gemeinde gedient wird? Oder setzen sich viele dafür ein, dass dem Umfeld der Gemeinde, der ganzen Umwelt gedient wird? Das ist ein Riesenunterschied. Reich Gottes ist der Ort, an dem Gottes Liebe spürbar ist und ausstrahlt, nach außen dringt. Es ist der Ort, an dem Gott gelobt wird, Gemeinschaft gelebt und eben Menschen gedient. Hier werden Schwache gestärkt, Traurige getröstet, geknickte Seelen aufgerichtet. Hier wachsen Persönlichkeiten. Jesus spricht von der Kraft Gottes darin. Das griechische Wort für Kraft, das Lukas hier gebraucht, Dynamis, das meint eigentlich jetzt hier nicht die physikalische Kraft, sondern im Neuen Testament ist es eine Kraft, die von Gott, die von Jesus ausgeht. Eine Kraft mit besonderer Qualität, keine, die wir beherrschen, die wir dann nur richtig umlenken müssten und dann beherrschen. Es ist auch nicht unsere Kraft, unsere körperliche Kraft oder die Kraft des positiven Denkens. Es ist die Kraft Gottes, die durch seinen Geist entsteht und durch sie entsteht Energie, durch sie entsteht Bewegung. Es ist die Kraft Gottes. Und ich habe ein schönes Bild dafür. Vielleicht kennt ihr noch diese Mobiles, die sich so im Wind bewegen. Ich fand die früher immer faszinierend, finde ich heute eigentlich immer noch. Nehmen wir das als ein Bild für unser Leben. Wir bewegen uns im Wind Gottes. Wir sind nicht der Wind. Wir bewegen uns in seinem Wind. Aber was wir können ist, wir können unseren Faden an ihm oben festmachen, damit diese Bewegung möglich wird. Und wir können weitere Fäden daran knüpfen, dass andere in diese Bewegung einbezogen werden. Wir können Voraussetzungen dafür schaffen, dass der Geist Gottes etwas bewegen kann. Wir bleiben dabei im Balance. Wir werden bewegt und wir geben Bewegungsimpulse weiter. Die Bibel nennt das übrigens Vollmacht. Das meint verliehene Kraft und Wirksamkeit. Anderswo auch mit Freimut übersetzt. Es geht um die Voraussetzung für das Ende einer geistlichen Energiekrise. Und dann kommt viel in Bewegung, eine Bewegung, die uns selbst überrascht, die wir wohl beeinflussen, aber niemals manipulieren können. Denn wo der Heilige Geist ist, das haben wir vorhin schon gehört, da ist Freiheit. Er verweigert sich, wenn wir ihn in den Griff bekommen wollen und für unsere Zwecke einsetzen. Gottes Geist ist niemals verfügbar, aber er ist vertrauenswürdig. Das Neue Testament nennt ihn übrigens an anderer Stelle auch Beistand oder Tröster. Und ich denke, auch das können wir ja in diesem Jahr ganz besonders gut gebrauchen. In einem schwierigen Jahr der Pandemie, mit vielen Abschieden von Menschen und vielen Abschieden auch von Lebensträumen. Aber es ist nicht nur Beistand und Trost, es bedeutet auch neue Energie, Inspiration, Kreativität, Kraft, Freiheit. Und dieser Geist lässt Früchte wachsen, das lesen wir wieder an anderer Stelle. Liebe in ganz unterschiedlichen Ausformungen. Liebe als Freude, als Friede, als Langmut, als Freundlichkeit, als Güte, als Treue, als Sanftmut, ja, auch als Selbstbeherrschung. Angetrieben vom Geist Gottes werden wir seine Liebe bezeugen. Wir haben eine Sehnsucht nach dieser Energie, nach dieser Liebe, nach dieser von Gott inspirierten harmonischen Bewegung in der Gemeinschaft, wie sie ein Mobile ausdrückt. Spürst du diesen Wind? Spürst du diese Bewegung? Hat sie dich schon erfasst und berührt? Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, das ist mir alles viel zu viel. Ich habe da aber einfach Sehnsucht nach. Dann bete doch einfach mit Psalm 42, mit dem ich diese Predigt abschließen möchte eine Einladung Gottes ins eigene Leben. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, mein Gott. Ich dürste nach Gott, nach dem wahren, lebendigen Gott. Wann darf ich zu ihm kommen? Wann darf ich ihn sehen? Tränen sind meine Nahrung bei Tag und Nacht, weil man mich ständig fragt, wo bleibt er denn, dein Gott? Wenn ich an früher denke, geht das Herz mir über. Da zog ich mit der großen Schar zum Hause Gottes. Da konnte ich jubeln und danken in der feiernden Menge. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen, ihn, meinen Gott, der mir hilft. Amen.